Der Thomas Koschwitz Podcast.
Er saß 18 Jahre lang für die CDU im Bundestag, hat es wie kein zweiter geschafft, mit seinen Aktionen in Presse und Fernsehen präsent zu sein. Dann wechselte er in die Wirtschaft, war 21 Jahre lang der zweite Mann hinter Hubert Burda in dessen Medienkonzern. Heute steckt er viel von seinem Geld in soziale Projekte und setzt häufig sein Leben aufs Spiel, wenn er in muslimische und vom Bürgerkrieg betroffene Länder reist. Das werden spannende 3 Stunden. Dr. Jürgen Todenhöfer ist zu Gast. Ich freue mich sehr, dass Sie da sind. Herzlich willkommen.
Hallo, Herr
Koschwitz. Fangen wir mit dem Aktuellen an. Sie waren damals als Politiker unter anderem Abrüstungsexperte. Jetzt soll in Syrien bis Mitte Mai 2014 abgerüstet und die Chemiewaffen zerstört werden. Im Januar wollen Regierung und Opposition außerdem das erste Mal miteinander verhandeln. Sind das richtige Anzeichen dafür, dass noch Frieden dort einkehren wird?
Ja, irgendwann wird in Syrien natürlich Frieden einkehren. Ich hoffe, dass der Friede nicht erst einkehrt, wenn alle zu müde sind, weiter zu kämpfen und zu töten und zu sterben. Also man sollte schauen, dass man sehr, sehr schnell eine Lösung bekommt.
Aber wird die erreicht, auch durch das Zerstören der Chemiewaffen jetzt?
Also Chemiewaffen müssen immer weg. Ich habe damals als Abrüstungssprecher, war ich beim amerikanischen Verteidigungsminister Weinberger und habe den überzeugt, dass er die amerikanischen chemischen Waffen aus Deutschland rausholt. Chemiewaffen taugen zu nichts, müssen vernichtet werden. Auch die Amerikaner haben noch ganz viele. Sie sollten sie vernichten. Sie haben immer noch vertragswidrig chemische Waffen. Aber die Tatsache, dass es dort Abrüstungsgespräche über chemische Waffen gibt, führt dazu, dass die Amerikaner mit den Russen mehr sprechen müssen und die Amerikaner zum ersten Mal auch mit der Umgebung von Assad spricht. Und das ist gut. Man muss mit den Feinden sprechen, wenn man Frieden will.
Zu Ihrem Besuch dort will ich natürlich noch kommen. Sie haben sogar eine sehr beachtete Fernsehreportage darüber gemacht. Syrien ist ein gefährlicher Brennpunkt. Sie waren in dem Land. Sie zeichnen sich ja generell durch Ihre Reisen in gefährliche Kampfzonen aus. Wie ist dieses Land? Wie sind die Menschen dort?
Syrien ist vielleicht mein Lieblingsland in der arabischen Welt. Ich war 7, 8 Mal vor der Krise dort und war jetzt während des Krieges 6 Mal dort. Syrien ist deswegen ein wunderbares Land, weil da Christen mit Muslimen zusammenleben und Sunniten mit Schiiten. Es war wunderbar, die religiöse Toleranz. Und da bricht dann die arabische Revolution auch über Syrien. Es gibt friedliche Demonstranten. Die Regierung reagiert völlig falsch, so wie zum Beispiel jetzt die ägyptische Regierung gegen die Demonstrationen von Muslimbrüdern. Der Geheimdienst schießt und es wird relativ schnell zurückgeschossen. Und dann geschieht etwas, was hier im Westen übersehen worden ist. Dann fängt Saudi-Arabien und Katar an, Waffen an die Rebellen zu liefern. Und die friedlichen Rebellen verschwinden, spielen keine Rolle mehr. Und es sind eher die Radikalen, die Extremisten, die die Waffen bekommen und die eine große Rolle spielen. Und jetzt ist es ein grauenvoller Bürgerkrieg zwischen den Truppen von Assad und zwischen Rebellen. Und diese Rebellen werden auch immer schlimmer, weil immer mehr Ausländer dazukommen. Dschihadisten aus Irak, aus Libyen und aus Deutschland übrigens. Es sind ungefähr 200 Leute dort, die in Syrien ihre Ausbildung bekommen und für Al-Qaida kämpfen. Al-Qaida spielt eine Riesenrolle. Al-Qaida stellt etwa 30% der etwa 100.000 Rebellen. Und das ist inzwischen ein grauenvoller Krieg. Ich habe dort ganz viele Stunden mit Rebellen verbracht. Ich habe viel mehr Rebellen gesprochen als irgendwelche Politiker. Ich habe Stunden mit Al-Qaida-Kämpfern gesprochen. Ich habe mit gefangenen Al-Qaida-Kämpfern gesprochen. Ich habe mit freien Al-Qaida-Kämpfern gesprochen.
Was sagen die?
Ja, ganz komisch. Der eine Al-Qaida-Kämpfer, der gefangen war, der träumte davon, sich mit einer Sprengstoffweste im neuen World Trade Center in die Luft zu springen. Und der andere hatte wie die meisten Al-Qaida-Kämpfer nur nationale, regionale Ziele. Also die wollen, dass der Irak und Syrien ein Gottesstaat wird. Und das Merkwürdige ist, dass diese Al-Qaida-Kämpfer auch Menschen sind. Irgendjemand hat da eine Gehirnwäsche gemacht, irgendwo da oben stimmt da was nicht, ist ein Hebel umgelegt worden. Und wenn man anfängt, Sympathie für Menschen zu entwickeln, muss man dann wieder mit anderen Menschen sprechen, die von denen leiden. Also bin ich in die Krankenhäuser gegangen und habe gesehen, was Al-Qaida-Leute Menschen angetan haben. Und insgesamt ist der Krieg grauenvoll und es wird Jahre dauern, bis die Bevölkerung sich aussöhnen kann. Weil jeder, der ein Familienmitglied verloren hat, wird die andere Seite hassen. Und ich leide fast physisch darunter, dass diese Menschen, diese liebenswerten Menschen, sich dort bekriegen und sehr stark manipuliert werden vom Ausland. Also von Saudi-Arabien, Katar, auf der anderen Seite von Iran. Amerika spielt eine ganz wichtige Rolle. Amerika wollte am Anfang Syrien zerstören, weil Syrien ein enger Verbündeter Irans ist. Und Amerika wollte zu dieser Zeit Iran schwächen, weil Iran durch den dummen Bush zu stark geworden ist. Bush hatte diesen Krieg gegen Saddam Hussein geführt, gewonnen und damit den stärksten Feind Irans weggeräumt, was strategisch gesehen ein großer Fehler ist.
So, und jetzt darf dort aber Plutonium angereichert werden. Das heißt, ein zukünftiger Gottesstaat hat fast die Atomwaffe in der Hand.
In Iran?
Ja.
Nein, ich glaube, dass... Also ich bin sehr häufig auch in Iran gewesen. Und ich habe vor 3,5 Jahren einen Verhandlungsvorschlag der iranischen Führung, der amerikanischen Regierung überbracht. Das heißt, die haben irgendwann, ich schätze vor 5 Jahren, eine politische Entscheidung getroffen. Die wollen raus aus dieser Ecke des Desperados, aus dieser Schmuddelecke, und die wollen Teil der Weltgemeinschaft sein. Und die Angebote, die ich den Amerikanern mit Hilfe der deutschen Bundesregierung überbracht habe, waren so weitreichend, dass ich nicht glaube, dass sie die Atomwaffe wollen. Die haben denen zum Beispiel angeboten, ihr könnt für uns das Uran anreichern. Wir wollen das gar nicht anreichern. Wir wollen diese Fähigkeit nicht bei uns. Ihr könnt es anreichern. Die haben so weitreichende Vorschläge gemacht. Aber Amerika hat diesen Vorschlag, den ich Ihnen schriftlich überlassen habe, nicht realisiert, hat im Gegenteil die Sanktionen verschärft, hat Militärschläge angedroht, es wurden Atomwissenschaftler ermordet in Iran, ich habe mit den Frauen gesprochen. Und Amerika hat nicht, oder Obama hat nicht den Mut gehabt, mit Iran einen Deal zu machen, weil das ist in Amerika sehr gefährlich, weil es keine Iran-Lobby gibt. Es gibt eine starke Israel-Lobby und Anti-Iran-Lobby, aber es gibt keine Iran-Lobby. Und Obama hatte Angst, dass er die Wahl verliert. Wenn er einen Deal macht, obwohl das Angebot der Iraner großzügig war, unter dessen Vertrag Ahmadinejad stehen sollte. Und der Vorschlag lag. Und als Ahmadinejad weg war, hat man angefangen, offiziell zu verhandeln. Aber der Vorschlag liegt seit 4, 3,5 Jahren dort. Im Mai habe ich ihn der amerikanischen Regierung überbracht, im Mai 2010.
Dr. Jürgen Todenhöfer ist mein Gast bei Koschwitz zum Wochenende. Sie haben angesprochen, in Amerika gibt es eine Pro-Israel-Lobby und keine Iran-Lobby. Aber ist es denn nicht nachzuvollziehen, was Israel fürchtet?
Ja, natürlich.
Dass Israel ausgelöscht werden soll. Es gibt kein anderes Land, was so klar sagt, Israel hat da nichts verloren.
Ja, also ich war sehr häufig in Israel. Ich habe viele Freunde in Israel. Ich mache gerade mit David Grossman ein gemeinsames Projekt, wo wir die Sprache der arabischen Zeitung und auch der israelischen Zeitung entlarven wollen, weil sie die Menschen gegeneinander aufbringt. Sprache kann Menschen manipulieren. Israel hat es nicht leicht in dieser Region. Aber Israel macht auch nicht immer eine kluge Politik. Und zum Beispiel Ahmadinejad war aus meiner Sicht ein schlimmer Provokateur. Er hat auch seinem Land damit furchtbar geschadet. Aber diesen einen Satz, Israel soll von der Landkarte, oder wir werden Israel von der Landkarte fegen, hat er nie gesagt. Der Satz ist nachweislich falsch übersetzt worden, absichtlich falsch übersetzt worden. Der Sprachendienst des Deutschen Bundestages hat es korrigiert. Die ARD hat ausdrücklich gesagt, sie werde das nie mehr sagen, weil sie sich getäuscht hat. Der Satz hieß in Wirklichkeit, das Besatzungsregime von Jerusalem wird eines Tages der Geschichte angehören, so wie das Regime des Schah, Saddam Husseins, und diese Beispiele hat er aufgezählt, und. Der Satz war aber trotzdem provokativ, weil Ahmadinejad wusste, dass dieser Satz missverständlich war und falsch übersetzt werden wollte. Und das hat er immer gesucht. Und er hat immer solche Sätze gesagt, wo er sich dann hinterher zurückziehen konnte und sagen konnte, aber so habe ich es ja gar nicht gesagt. Ja. Und er hat den Satz nie gesagt, aber er hat den Eindruck erweckt, er hätte ihn gesagt.
Gezündelt.
Er war ein schlimmer Zünder. Und Rouhani ist ein alter Buddy der Amerikaner, hat viel mit den Amerikanern früher gemacht. Und ich glaube daran, dass die Iraner keine Atomwaffe wollen. Ich war im Atomreaktor von Teheran. Ich habe mir viele Sachen ziemlich genau anschauen können. Und zwar nicht, weil sie jetzt gute Menschen sind. Also die Israelis haben ja Atomwaffen und sind deswegen keine schlechten Menschen. Und die Amerikaner haben Atomwaffen, die Franzosen, die Engländer und so weiter. Sondern die haben wahrscheinlich schon seit 20 Jahren realisiert, mit der Atomwaffe kommt man nicht weiter. Sie werden ausgeschlossen. Und die wollen Teil der Welt sein.
Ja, aber es gibt ja natürlich einen wesentlichen Unterschied zwischen Israel und Iran. Israel ist ein säkularer Staat, das heißt also Kirche und Staat und Politiker und Kirche sind getrennt voneinander.
Ja.
Während es ja im Iran um einen Gottesstaat geht. Also das heißt, da wäre die Atomwaffe in Leuten, die ganz andere Ziele, himmlische Ziele haben.
Nein, Iran ist kein Gottesstaat. Iran hat... Ich lehne das iranische System ab. Ich habe vor der Diplomatenschule in Teheran die wohl härteste Anti-Regime und Anti-Ahmadinejad-Rede gehalten, weil ich die Formulierung von Ahmadinejad zum Holocaust scharf kritisiert habe. Das habe ich in meinem Buch »Du sollst nicht töten« ganz in allen Details diese Rede auch zitiert. Das ist kein Gottesstaat, sondern das Problem dieses Staates ist, dass der oberste Führer, Supreme Leader, dass der sein muss, A, Jurist und B, es sind noch andere Voraussetzungen, Geistlicher, könnte also auch geistlicher Professor sein. Und viele Mullahs und auch ich finden es falsch, dass man an die Spitze einen Geistlichen setzt, weil Politik muss ständig Kompromisse machen und eine Religion kann keine schmutzigen Kompromisse machen.
Eben.
Und deswegen sind viele Mullahs dagegen und sagen, hallo, das macht ja am Ende den Islam kaputt, weil der Khamenei natürlich auch schmutzigen Dingen zustimmen muss. Aber eigentlich hat Khamenei sich derart festgelegt mit einer sogenannten Fatwa, dass es einen Verstoß gegen den Koran sei, wenn man die Atomwaffe besäße, dass er von dieser Fatwa nie mehr herunterkäme. Und mir hat ein Mitglied des Wächterrats, also die ganz Mächtigen, die so mächtig sind fast wie Khamenei, die ihn stürzen können, gesagt, wenn irgendjemand gegen diese Fatwa verstoßen würde, selbst wenn Khamenei dagegen verstößt, ist er weg. Man kann nicht offiziell gegen den Koran verstoßen. Und Khamenei hat das Nichtbesitzen von Atomwaffen als Bestandteil des Islam definiert. Und davon kommt er nie mehr runter. Und ich finde, dass eine Lösung mit Iran auch gut ist für Israel. Weil wir brauchen ja ein bisschen Stabilität in dem Raum. Und in dem Raum brennt eigentlich alles. Es brennt in Ägypten, es brennt in Syrien, es kracht in den Nachbarstaaten. Und das ist eine gefährliche Situation. Das ist so ähnlich wie der Balkan vor dem Ersten Weltkrieg. Und ich spiele ja keine große politische Rolle, ich spiele gar keine politische Rolle. Und ich versuche halt dadurch, dass ich viele Menschen dort kenne und mich aus seltsamen Gründen auch die Staatsoberhäupter empfangen, aber auch nur, weil westliche Staatsoberhäupter nicht hingehen, sonst würde mich niemand empfangen. Und ich versuche, die Regierungen des Westens zu überzeugen, dass Verhandeln besser ist als Kriege. Und da bin ich fest davon überzeugt, dass das richtig ist.
Dr. Jürgen Todenhöfer ist mein Gast bei Koschwitz zum Wochenende. Sie durften in Syrien den Machthaber Bashar al-Assad interviewen, der sich nicht in der Schuld sieht. Und Sie haben teilweise, glaube ich, ziemliche Schläge hier in Deutschland einstecken müssen für dieses Interview. Einerseits, andererseits wurden Sie sehr gelobt dafür, dass Sie dort hingegangen sind. Trauen Sie diesem Mann? Also was hat Sie sozusagen, was für einen Eindruck hatten Sie von diesem Gespräch?
Ich glaube, dass es auf meinen Eindruck überhaupt nicht ankommt. So wie es nicht auf den Eindruck ankommt, den Willy Brandt bei seinen Gesprächen mit dem noch viel schlimmeren Diktator Brezhnev hatte. Das ist unsere Aufgabe, mit unseren Feinden zu verhandeln. Und seit Bush mal an die Macht kam, vor 12 Jahren, verhandelt der Westen nicht mehr mit seinen Feinden. Und wenn Sie eine Lösung wollen für Syrien, müssen Sie mit dem Mächtigsten verhandeln. Und ich hätte den normalerweise auch nicht gekriegt. Und ich reise zum zweiten Mal während der Revolution in Syrien ein und werde am Flughafen verhaftet als Staatsfeind.
Ach.
Und ich hatte einen Artikel in der Zeit geschrieben, Kirschen aus Daraa. Da hatte ich beschrieben, wie es mir in Daraa erging, dass mich der Geheimdienst dort festgehalten hat und so weiter. Und das waren auch Dinge, wo ich die westliche Presse kritisiert habe, weil die Lage nicht ganz so war, wie sie geschildert wurde, weil ja niemand im Land war. Und auf dem Computer bei der Einreise habe ich gesagt, nach Beruf, wurde ich gefragt, sind Sie Journalist? Habe ich gesagt, nein, ich schreibe Bücher. Und dann sahen die den Artikel in der Zeit und dann sahen sie Notiz des politischen, härtesten Geheimdienstes Syriens, Staatsfeind, Einreiseverbot. Dann haben sie gesagt, sie fliegen mit der nächsten Maschine zurück. Und das bekam ein deutsch-syrischer Arzt mit, der mir im Flugzeug vorgeschwärmt hatte, mit wie viel Freiheit ich empfangen würde. Und für den war das, da brach eine Welt zusammen. Der hat also dann mit Gott und der Welt telefoniert, versucht irgendeinen Außenminister, stellvertretenden Außenminister, Botschafter zu kriegen. Und nach 3 Stunden hat er dann einen Außenminister gekriegt. Der rief dann an und sagte, lass den rein. Und dieser deutsch-syrische Arzt sagte, das werde ich dem Assad sagen, wie man sie behandelt hat. Und ich dachte, klar, das werden sie ihm sagen. Der wurde mit einer Delegation von 17 Leuten empfangen. Hm. Und habe nichts geglaubt. Ich habe dann die Assistentin von Assad auch noch getroffen. Und die hat gesagt, ja, der will sie treffen. Und ich gesagt, ja, wann denn? Übermorgen. Habe ich übermorgen abgewartet und übermorgen war nichts und überübermorgen war nichts. Und dann bin ich nach Ägypten weitergereist. Und in Ägypten bekam ich einen Anruf, ob ich bereit sei, den Präsidenten 2 Tage später zu treffen. Und so habe ich gesagt, das hatten wir doch schon mal. Und dann sagte die Assistentin, nein, nein, der möchte Sie dringend sprechen. Und der hat in ihrem Buch gelesen, ich habe ein Buch, das auf Arabisch übersetzt wurde. Und dann flog ich dahin und habe ihm als erstes, das war ein Termin ganz morgens, früh morgens, ich habe als erstes gesagt, erstens haben mich Ihre Geheimdienstleute verhaften lassen, zweitens habe ich gestern meinen Geburtstag den ganzen Tag auf Flughäfen verbracht, weil die Maschinen nicht gingen. Und drittens haben sie mich hier um 8 Uhr einbestellt. Das ist für mich mitten in der Nacht. Und jetzt haben sie was gut zu machen. Und dann entstand ein 2-stündiger harter Meinungsaustausch, in dem ich ihn kritisiert habe wegen Angriffe auf zivile Gebiete, Wohngebiete. Und ich habe gesagt, er solle sich an die Spitze der Demokratiebewegung stellen, weil er immer von Demokratie sprach. Das wäre damals noch gegangen. Das war wenige Monate nach Beginn der Aufstände. Und wir hatten eine ganz harte Diskussion. Und dann am Schluss, weil das ein relativ ruhiger Mann ist, habe ich gedacht, mit dem Mann kann man verhandeln. Ich habe nicht zu urteilen, ob das ein anständiger oder unanständiger Mann ist. Das ist ein Augenarzt. Und ich sah, der suchte das Gespräch. Hallo, wenn einer mit mir sprechen will und nicht gezwungen ist, dann sieht man, der will was erklären. Da habe ich gesagt, warum erklären Sie das nicht der Weltöffentlichkeit oder der deutschen Öffentlichkeit im Fernsehen? Und dann sagt er, würden Sie das machen? Da habe ich gesagt, nee, ich kann ja, ich weiß ja gar nicht, ich habe noch nie ein Interview gemacht. Und dann sagt er, ja, wenn Sie es machen, mache ich es. Dann sage ich, aber ich mache es nicht. Und dann hat er insistiert und dann habe ich gesagt, ja, ich würde aber ganz harte Fragen stellen. Und dann sagt er, vor harten Fragen habe ich keine Angst. Ich habe nur Angst vor hinterhältigen Fragen. Und dann war das vorbei und ich ging nach Deutschland zurück, wurde auch wegen dieses Gesprächs natürlich kritisiert. So wie alle, die mit Feinden sprechen, immer kritisiert werden. Man ist immer ein Landesverräter oder Diktatorenfreund. Und als ich mit Taliban-Führern sprach, war ich ein Taliban-Freund. Und als ich mit dem irakischen Widerstand sprach, war ich ein Terroristenfreund. Das kannte ich. Und es kam nie was mit einem Interview, weil er dann von einem amerikanischen Sender, von Barbara Walters, aus seiner Sicht reingelegt wurde.
Ach, okay.
Es war ihm angeblich ein 40-Minuten-Interview zugesagt. Und da bekam er dann 4 Minuten und da wurden lauter Leichen untergelegt.
Ja. Yeah.
Und dann sagte er, das mache ich nicht mehr. Und nach einem Dreivierteljahr, ich saß in Rom, habe über mein Buch Du sollst dich töten gesessen und geschrieben. Das Buch war schon fast fertig. Dann kam ein Anruf, ob ich bereit wäre, in der nächsten Woche das Interview mit der ARD zu machen. Und dann habe ich den Chefredakteur von Sonntagabend der ARD eine Mail geschrieben, haben Sie Lust auf ein Interview mit Assad? Aber das Pech ist, ich muss es machen. Die haben ja eigene Korrespondenten, die das viel besser können. Und dann kam innerhalb, so fleißig sind, Baumann heißt der Chefredakteur, stellvertretender Programmchef auch. Und nach 30 Minuten kam der Rückruf, ja, machen. Und dann habe ich 2 Wochen für beide Seiten verhandelt. Das war eine absolute Katastrophe, weil beide harte Vorstellungen hatten. Und dann saß ich 2 Wochen später wieder bei Assad. So, und dann habe ich ihn noch ein paar Mal getroffen. Aber das hatte ich mit der amerikanischen Regierung abgesprochen, mit der deutschen Regierung, um zu wissen, welche Angebote er dem Westen macht. Und ich bin dann wieder, in dem Fall, ich darf nicht sagen zu wem, zur amerikanischen Administration und habe seine Vorschläge überbracht. Ich war also Pendler. Ich habe vorher die Regierung unterrichtet und die Amerikaner und das Weiße Haus und den Sicherheitsberater Obamas und hinterher. Und er wusste, dass ich das tun würde.
Also Sie haben mit allen offenen Karten gespielt.
Das geht ja nicht anders. Ich kann ja Leute nicht reinlegen.
Ja, klar.
Und irgendwann, ich habe in dem Buch viel erzählt über diese Gespräche mit Assad. Auch zum Beispiel, mir wurde immer vorgeworfen, zu Tee bei Assad. Der Mann hat mir nicht ein einziges Mal einen Tee angeboten. Ich war 5-mal bei ihm, ich habe nie was zu trinken gekriegt. Was völlig ungewöhnlich ist im Orient, aber es zeigt, wie intensiv die Gespräche waren. Und ich weiß, dass für die Amerikaner diese Informationen sehr wichtig waren. Und wenn irgendwann mal ein Friedensschluss kommt, ist es mir egal, was aus Assad oder aus einem Rebellenführer wird. Mich interessiert, was aus den Menschen in Syrien wird. Ob die wieder lachen können, ob die wieder in den Cafés in der Straße sitzen, ob ein Sunnit wieder eine Schiitin oder Alawitin heiraten kann. Das interessiert mich. Und da können die Leute mich beschimpfen, wie sie wollen.
Ja, ich finde es großartig, aber ich würde vorher gerne was verstehen. Nämlich, wenn Sie so einem Mann wie dem Assad gegenüber sitzen, von dem Sie vermuten können, aber natürlich auch nicht wissen, weil wir beide da nicht dabei waren vermutlich, wie er anordnet, da müssen Menschen umgebracht werden, Menschen und Gegner, Kinder zum Teil und so weiter. Wie fühlt man sich denn, oder wie haben Sie sich da gefühlt, zu sagen, so ich befrage ich den? Und wie ist er dann? Ist das ein netter Kerl im Umgang mit Ihnen oder was tut er mal dann?
Fragen Sie doch mal Willy Brandt, eine rhetorische Frage, wie er sich gefühlt hat gegenüber Brezhnev, der Hunderttausende in irgendwelchen Gulags sitzen hatte und der politische Gegner umbringen ließ. Außerdem versuchen Menschen, wenn sie bei einem Gegenüber etwas erreichen wollen, versuchen sie, sich von ihrer besten Seite zu zeigen. Assad ist vom Typ her, dafür für den Satz werde ich wieder kritisiert werden, ein eher schüchterner Mann. Sehr zurückhaltend, sogar leicht lispelnd und kein Macho. Und jetzt sage ich etwas, was eine ziemliche politische Sprengkraft hat. Er wäre froh, wenn der Konflikt gelöst würde, er hält ihn für eine Tragödie und er diesen Job abgeben könnte. Aber in der Reihenfolge. Der will nicht Präsident bleiben. Und das wissen die Amerikaner. Der ist nicht wie Gaddafi, der bis an sein Lebensende und an seine Söhne. Der will eine Lösung und dann relativ bald ein anderes Leben führen. Und ich habe jetzt seine Familie auch kennengelernt, der sagt, sie glauben doch nicht, dass ich das weitermachen will. Und man muss zum Töten, ich habe ja vorhin auch sympathische Sachen von Rebellen, auch Rebellen der Freien Syrischen Armee gesagt, beide Seiten töten etwa gleich viele Menschen. Von den 120.000 Toten sind allein 30.000 Soldaten. Das soll man alles nicht vergessen. Und auch die Rebellen stehen morgens auf und überlegen sich, wie sie möglichst viele töten können. Und deswegen bin ich gegen Kriege. Und deswegen habe ich mir vorgenommen, man muss sich ja irgendwann überleben, warum ist man eigentlich auf dieser Welt? Und viele ihrer Hörer denken ja auch immer wieder nach, was mache ich eigentlich hier? Was ist der Sinn? Und ich bin ja kein Philosoph. Ich habe den Sinn auch noch nicht hundertprozentig herausgekriegt und habe auch düstere Momente. Aber ich weiß, ich bin nicht auf der Welt, um andere zu töten. Und ich bin auch nicht auf der Welt, um zuzuschauen, wie andere töten. Auch nicht wie deutsche Soldaten im Auftrag irgendwelcher großen erlogenen Ziele in Afghanistan, in Kunduz und so andere töten. Und ich möchte da mithelfen, dass das aufhört. Und ich möchte mithelfen zu erklären, dass Krieg nichts Edles ist, sondern Krieg heißt immer, Sie haben das eben sehr schön gesagt, auch Töten von Kindern. Krieg heißt immer auch Plündern. Krieg heißt immer auch Vergewaltigen. Ich habe in Afghanistan mit einem Sicherheitsberater gesprochen. Der gehört nicht zu Blackwater, aber einer ähnlichen Organisation. Der hat mir geschildert, wie im US-Gefängnis Bagram amerikanische GIs, Taliban, gefangene Taliban-Kämpfer, auf Hocker binden und dann von wilden Hunden vergewaltigen lassen, bis sie gestehen. Und wenn sie nicht gestehen, kommt nach dem ersten Hund der zweite Hund und da kommt der dritte Hund. Diese Menschen werden gedemütigt, zerbrochen, die sind physisch nicht tot. und die sind psychisch tot. Das ist Krieg. Und wenn ich das sage, dass die Afghanen, dass die Amerikaner Taliban mit, in Bagram mit Hunden vergewaltigt haben, sodass selbst dieser Sicherheitsberater in Bagram weggegangen ist, weil er gesagt hat, an die Wand klatschen, das hat er noch mitgemacht. Und er hat selbst über 200 Taliban getötet. Aber das macht er nicht mit. Aber jeder Krieg ist so. Es gibt keine anständigen Kriege. Sie wissen doch, wir sitzen hier in Berlin. Sie wissen doch, was nach dem Krieg geschehen ist, dass die Russen für so und so viele Tage die Stadt freigegeben haben zur Vergewaltigung. Das ist Krieg. Das ist Krieg. Es gibt keinen anständigen Krieg. Krieg ist die größte Schweinerei, Sauerei, Mörderei, die es überhaupt gibt. Und so wie wir dagegen kämpfen, dass es Sklaverei gibt, dass es Rassismus gibt, müssen wir dagegen kämpfen, dass irgendwelche Menschen, häufig in Amerika oder in anderen Ländern, glauben, sie hätten das Recht, irgendwann zu sagen, wir müssen da und da einmarschieren. Und dann bringen sie hehre Ziele, sagen, wir wollen den Afghanen Freiheit bringen und lassen sie durch Hunde vergewaltigen. Und diese Lügenspirale möchte ich durchbrechen. Und dafür habe ich das Buch geschrieben, mit ganz vielen kleinen Beispielen. Ich habe wochenlang mit einem Mädchen gesprochen, sie heißt Manal aus Irak. Und dieses Mädchen wurde mit ihrer Mutter aus ihrem Haus gezerrt und die GIs sagten, ihr seid Terroristen. Das ist das Unterroristischste, was man sich überhaupt vorstellen kann. Und sie wurde ins Flughafengefängnis von Bagram, Flughafengefängnis von Bagdad gebracht. Und in diesem Flughafengefängnis hat man sie versucht, zu einem Geständnis zu bringen. Da hat man nach einer Weile gesagt, weil sie nichts zu gestehen hatte, wenn du nicht gestehst, bringen wir deine Mutter um. Die war in der Nachbarzelle. Hat sie gesagt, das könnt ihr nicht machen. Er sagte, das machen wir. Wir haben schon ganz andere Sachen gemacht. Und dann gingen sie wutentbrannt, die GIs in die andere Zelle, und dann hörte man zwei Schüsse. Und das Mädchen brach zusammen. Die haben die Mutter nicht erschossen. Die haben den Erschießung simuliert. Das Mädchen brach zusammen. Am nächsten Tag haben sie mit der Mutter dasselbe gemacht. Da hat sie immer noch nicht gestanden. Dann hat man sie, ich habe das auf Fernsehen aufgenommen, die Zeugenaussage, die ist vor Gericht gegangen. Nirgendwo eine Chance. Dann hat man sie an ihren langen schwarzen Haaren gepackt und hat sie in einen Raum gebracht. Da war ein gefangener irakischer Widerstandskämpfer. Den hat man ausgezogen, hat ihn mit dem Oberkörper auf den Tisch gezwungen. Und dann hat ein GI ihn vergewaltigt, ein amerikanischer GI. Und das Mädchen, das wegschauen wollte, hat man immer wieder an ihren Haaren hochgerissen. Und die Szene ging, es waren zwei Mädchen, und die Szene ging relativ lange. Und weil sie sich gewehrt hatte und nicht zuschauen wollte, wie dieser Junge zerbrochen wurde, dieser Widerstandskämpfer, hat man ihr dann in der Zelle die Haare abgeschnitten. Das ist Krieg. Nicht das, was Sie im Radio hören und haben wir heute neue Geländegewinne erzielt und unsere Soldaten sind im Dienste des Vaterlandes für eine große Sache gestorben. Krieg ist keine große Sache. Krieg ist eine Schande.
Dr. Jürgen Todenhöfer ist mein Gast bei Koschwitz zum Wochenende. Sie haben eine ganze Menge Bücher schon geschrieben. Das letzte, das aktuelle, ist das, was Sie am meisten bewegt und das Sie ja im Grunde genommen auch schon zitiert haben. Krieg ist eine Schande. Um was geht es in diesem neuen Buch?
Es geht um alle meine Begegnungen mit dem Krieg.
Zunächst mal müssen wir sagen, wie es heißt überhaupt.
Das Buch heißt Du sollst nicht töten, mein Traum vom Frieden. Du sollst nicht töten.
Das ist eines der 10 Gebote.
Ja, einer hat mir geschrieben, das 6. Gebot heiße, du sollst nicht morden. Du musst nur zurückschreiben, ja, es ist aber das 5. Aber er hat recht. Man kann streiten, ob es morden oder eigentlich ist morden das Richtige. Es hat ja keinen Sinn, wenn ich theoretische Ausführungen mache und sage, der Krieg hat sich nie ausgezahlt. Ich könnte ja jetzt sagen, hallo, die letzten Kriege der Amerikaner und des Westens waren alle erlogen. Irakkrieg. Lüge, Massenvernichtungswaffe. Afghanistan-Krieg, Lüge. Die haben 12 Jahre lang behauptet, da gäbe es internationale Terroristen. Die waren aber nach 2 Wochen über die Berge abgehauen. Das wussten die Amerikaner. Aber wir haben ständig weiter gegen einen nicht vorhandenen internationalen Terrorismus gekämpft. Und so wurde immer durchgelogen. Und sie waren ja nicht mal erfolgreich. Welcher dieser Kriege war denn erfolgreich? Die haben im Irak die Mütze vollgekriegt, 5000 Soldaten verloren, die Amerikaner zwischen 500.000 und 1,5 Millionen Menschen getötet. Im Afghanistan erleben wir gerade eine schändliche Niederlage. Wir versuchen, einen sicheren Rückzug jetzt noch hinzukriegen. Das ist ja alles blamabel. Was haben wir denn erreicht? Gehen die Mädchen jetzt zur Schule? Nein. Genauso viel Prozent wie vorher, 30%. Und von den 30% hören die meisten nach der 4. Klasse auf. Das heißt, die Kriege sind außerdem noch gescheitert. Und ich schildere diese Kriege nicht aus der Sicht eines Politikers, so wie ich das jetzt bewertet habe, sondern ich erzähle die Geschichte von einem 12-jährigen Mädchen Spokmai und seinem 9-jährigen Mädchen Spokmai und seinem 12-jährigen Bruder Ismatullah in Tora Bora. Die habe ich besucht. Ist nicht ganz einfach, nach Tora Bora zu fahren, das ist Taliban-Land. Und die haben mir erzählt, wie eines Tages die haben gesehen, wie Bin Laden bombardiert wurde. Das war 2 Gehstunden entfernt, konnten sie sehen, die Flammen aufstiegen und wie auch hunderte von Journalisten die Höhlen umstanden. Soldaten haben die Amerikaner nicht hingeschickt, weil sie Angst hatten, denen könnte was passieren. Dadurch konnte Bin Laden auch abhauen. Und dann dachten sie, es sei zu Ende. Und plötzlich kommen die Flugzeuge auf ihr Dorf Landachel und bombardieren ihr Haus. Und die saßen alle zusammen mit Verwandten. Mutter tot, Vater tot, 3 Geschwister tot. Und der Junge verliert zur Hälfte das Augenlicht. Und diese 2 Kinder haben noch 2 jüngere Geschwister. Und seither, das war 2001, haben diese 2 Kinder, die 9-Jährige und der damals 12-Jährige, die Aufgabe, ihre Kinder zu erziehen. Die haben keine Kindheit mehr. Der Junge kann nicht mehr Fußball spielen, gehen, weil er sich um die anderen Kinder kümmern muss, weil er auf den Acker muss, um irgendwie ein bisschen Geld zu verdienen. Nachmittag geht er in seinen kleinen Laden. Und das Mädchen kocht, wäscht, putzt, zieht die Geschwister an. So, das ist Krieg. Und diese, so erzähle ich denn Afghanistan.
Erzählen Sie mir mal, wie Sie da hinkommen. Also was ist der Weg, den Sie einschlagen, um an solche Geschichten zu kommen? Ich meine, Sie riskieren Ihr eigenes Leben zum Teil. Wie kommen Sie an diese Menschen ran? Und wie funktioniert das? Also wie kriegen Sie die Geschichte?
Ich weiß es selber nicht. Und
aber wie konkret mit den beiden Geschwistern? Wie haben Sie die kennengelernt?
Afghanistan hat eine Vorgeschichte. Ich war unter der sowjetischen Besatzung, bin ich 3-mal mit Mujahedin ins Land gelaufen. Von Flöhen aufgefressen und ich habe 6 Kilo verloren. Damals wog ich, glaube ich, 63 Kilo. Und wenn ich dann 6 Kilo verliere, also inzwischen wiege ich 80 Kilo, wenn ich 6 Kilo verliere, da war nichts mehr dran. Und es war eine ewige Schinderei mit einem jungen Journalisten zusammen. Und das wurde bekannt. Und seither wissen selbst manche Taliban-Führer, dann habe ich mal denen ein Bild gezeigt, dann sagen sie, hallo, das ist ja mein Vater oder das ist mein Onkel. Und die hatte ich gekannt. Und dadurch gehen für mich in Afghanistan alle Türen auf. Karzai kann ich immer sprechen, weil ich die erste Kabinettssitzung der afghanischen Exilregierung unter der kommunistischen Regierung in Afghanistan arrangiert habe. Und das habe ich Karzai einmal erzählt. Und dann sagt er, ja, ich kenne Sie. Dann sage ich, wie, Sie kennen mich. Dann sagt er, ich war damals Assistent des einen Mujahedin-Führer und späteren Präsidenten Mujahedi. Und das öffnet mir in verschiedenen Ländern die Türen. Und das Zweite, was mir die Türen öffnet, ist, dass der Westen nicht mit den Leuten redet. Also unter den Blinden ist der Einäugige König. Ich bin ein Einäugiger, ich bin nicht so wahnsinnig bedeutsam. Und bei den Rebellen ist es so, dass ich mich immer wieder für Muslime eingesetzt habe. Muslime in Deutschland. Aber ich habe auch darauf hingewiesen, dass die Muslime in der Welt eine große Rolle gespielt haben und nicht die Bad Guys sind, die Amerikaner uns einreden wollen. Und eines meiner Bücher ist auf Arabisch übersetzt worden. Und das haben dann meine Übersetzer, ich habe immer 1, 2, 3 Übersetzer dabei, weil das sind ja verschiedene Sprachen, ich kann ja nicht alle Sprachen.
Welche können Sie?
Ich spreche Englisch, Italienisch, Französisch, was spreche ich noch? Ich spreche 4 Sprachen, aber ich spreche nicht Arabisch, das mache ich alles mit Dolmetscher, damit jedes Wort. Und ich habe teilweise bei dem Buch 3 Protokollanten dabei gehabt, die jedes Wort aufgeschrieben haben, damit keiner sagen kann, die Geschichte stimmt ja nicht ganz. Und meine Dolmetscher haben dieses Buch, das auf Arabisch übersetzt war, immer vor sich hergehalten und gesagt, das ist der Mann. Und wenn sie in Arabien sind und haben ein Buch in arabischer Sprache geschrieben, dann halten die Leute sie für einen gescheiten Mann. Und das ist bei mir vielleicht ein Irrtum, aber das öffnet Türen. Das hat mir alle Türen geöffnet. Beim Rebellenführer in Libyen, der bekam von meinem Begleiter, der allerdings dann getötet wurde, nicht von den Rebellen, von Gaddafi-Leuten, der bekam sofort eine Lesung. Als wir in der Wüste Rebellen begegneten und die mich aufhalten wollen, hat er gesagt, der hat über uns Italiener unter der italienischen Besatzung gesprochen. Schaut mal, da las er aus dem arabischen Buch vor. Und dann sagt er, den haben die Russen nicht aufgehalten, ihr werdet ihn auch nicht aufhalten. Und das Buch hat mir die Türen geöffnet. Und in Syrien ist es so, dass ich fast jeden Rebellenführer zu sprechen bekomme und dann eben auch Assad. Und Assad wusste, dass ich mit den Rebellen sprach.
Durch seinen Geheimdienst?
Der Geheimdienst wurde, das kann sich auch kaum einer vorstellen, ich habe diesem deutsch-syrischen Arzt gesagt, ich habe gesagt, wenn ich einmal in meiner Nähe einen Geheimdienstmenschen entdecke, ist der Besuch zu Ende. Und die haben offenbar Anweisungen gegeben, auch nicht hinterherzulaufen, auch nicht vor, gar nichts. Und ich habe dann Taxen genommen.
Aber wie hätten Sie die entdecken können? Also sind Sie nicht geschickt? Guter Geheimdienstler?
Ja, das fällt schon auf. Also als ich als junger Abgeordneter in Pakistan war, zum ersten Mal, da sind wir mit dem Auto aus Peshawar rausgefahren. Und dann hat der Fahrer plötzlich auf der Autobahn einen Haken geschlagen bei einer Ausfahrt, nach, wo man zurückfahren konnte, und sich zurückgedreht. Und da sahen wir, dass drei andere Autos auch angehalten haben und auch zurückgedreht sind.
Ah.
Das sind so kleine Tricks, wo sie, oder sie gehen über eine Brücke und schauen, ob auf der Brücke jemand ist, der ihnen folgt. Und wenn auf der ganzen Brücke kein Mensch ist, werden sie nicht verfolgt. Und wir haben dann Taxen genommen oder auch einen Mietwagen und dem Mietwagenfahrer gesagt, ich fahre nach Beirut, also ins Nachbarland. Und dann saßen wir im Auto und hab ich gesagt, also wir können über den Preis reden, ich würde gerne nach Hama, das umkämpftes Land, das ist direkt neben der Rebellenhochburg Homs. Und er sagt, da kann ich Sie hinbringen, da komme ich her.
Ach, wie gut.
Und dann fahren Sie Richtung, ja. Ich wollte nicht nach Hama, ich wollte nach Homs, wo der Kampf stattfindet. Und dann kommen Sie an eine große Autobahnkreuzung, die Schilder sind genauso wie hier in Deutschland, das haben Sie wahrscheinlich abgeschaut. Und da stand links Homs, rechts Hama. Und da habe ich gesagt, wie viele Minuten bräuchten wir nach Homs? Sagte 20 Minuten. Da habe ich gesagt, würden Sie mich da auch hinfahren? Sagte, wenn Sie darauf bestehen. Da habe ich gesagt, ja. Und dann fuhr er nach Homs. Und Homs war angeblich völlig zu. Und ich habe keinen einzigen Panzer gesehen. Und wir sind dann mitten nach Homs rein und haben darüber auch dann berichtet. Wir haben ein kleines Filmchen für den Weltspiegel gemacht, dass vieles anders sei. Und als Assad später, das war am Tag vor einem Besuch, erfuhr, dass ich in Homs war, ist er kreidebleich geworden. Weil der wollte natürlich nicht, dass er eine Meldung kriegt, deutscher Publizist kurz vor Besuch bei Assad ermordet. Das hätte man ihm natürlich an die Backe gehängt. Und da hat der Jörg Armbruster, den Sie kennen von der ARD, ein wunderbarer, großer Journalist, der uns auch geholfen hat. Wir waren ja total allein. Und hat uns geholfen, dass wir im Weltspiegel berichten konnten. Der hat gesagt, ja, es ist ein bisschen sehr gemütlich, wie Sie Homs zeigen. Da sage ich, ja, das Leben war gemütlich. Dort, da wo wir waren, war es gemütlich. Es war nur der Krieg in einem Vorort, in Baba Amr. Da wurde furchtbar gekämpft. Und an Freitagen, wo die Demonstrationen stattfinden. Und er hat gesagt, sie waren nicht an einem Freitag dort. Also bin ich nach Syrien zurück und bin am nächsten Donnerstagabend in die Stadt gefahren, um an einer Freitagsdemo der Rebellen gegen die Regierung teilzunehmen. Und habe an zwei teilgenommen. Und ich habe immer jemanden gefunden, der mich gefahren hat. Warum, weiß ich nicht. Häufig habe ich es Ihnen, wie gesagt, erst ganz am Schluss gesagt. Aber es hat vorzüglich funktioniert. Und die Geheimdienste haben wir immer abgeschüttelt.
Und die Demonstrationen, was spielte sich da ab?
Das war eigentlich auch lustig. Die Regierung hat die Stadt in ganz viele Bezirke eingeteilt, damit die verschiedenen Freitagsdemonstrationen sich nicht vereinen konnten. Also dann waren das immer so kleine, so 200 Leute. Und die kamen aus der Moschee und fingen dann nieder mit Assad und solche und Flugverbotszone zu fordern. Und ich stieg auf so einen Telefonkanister, die da an den Straßenrändern stehen, und habe mit meinem iPhone gefilmt. Und dann sagen so kleine Buben, hallo, das sind Ausländer. Und die gingen dann zu dem Demonstrationswagen und dem Lautsprecherwagen und dem Einpeitscher und haben gesagt, das ist ein Deutscher oder ein Ausländer, Westler. Hm. Und daraufhin haben die Sprache geändert und haben die Demonstration in Englisch fortgesetzt. Und ich hörte noch, wie er auf Englisch dann sagt, das ist immer ausgerutscht, lauter, lauter, wir haben hier einen aus dem Westen. Und dann passierte was ganz Merkwürdiges. Der Mann, der mich zur Demo gebracht hatte, ein Hintermann der Rebellen, der kam zu mir, der sagte mir erst, wenn sie schießen, wenn der Geheimdienst schießt, einfach auf den Boden werfen und totstellen, dann schießen sie auf andere. Ich dachte, das ist ja eine lustige Vorstellung. Hm. Und dann war nirgendwo ein Panzer des Geheimdienstes, der Polizei, nirgendwo waren Schützen. Und da kam er zu mir und er sagte, das ist das erste Mal seit Monaten, dass der Geheimdienst bei den Demonstrationen nicht anwesend ist. Das ist ihretwegen. Weil sie haben sich gestern Abend im Hotel, in dem ich der einzige Gast war, angemeldet. Und dadurch ist der Geheimdienst informiert. Und die wollten nicht schießen in Anwesenheit eines aus dem Westen. Und er sagte, die schießen nur nicht, weil sie da sind. Die schießen nicht, weil sie da sind. Die wollen nicht, dass es Bilder darüber gibt. Und am Schluss sagte er, können Sie nicht jeden Freitag kommen?
Dr. Jürgen Todenhöfer ist mein Gast bei Koschwitz zum Wochenende. Wir haben unglaubliche Geschichten bis jetzt gehört und es gibt ein paar, die sagen, der Name Todenhöfer sagt mir irgendwas. Wo tue ich den hin? Sie gibt es, und das hat nichts mit Ihrem Alter zu tun, schon relativ lange und auch sehr bekannt sehr lange. Sie waren im Deutschen Bundestag, ja. Haben sich mit dem legendären Herbert Wehner rumgestritten, der Ihnen einen Kunstnamen sozusagen an die Backe geklebt hat. Hodentöter hat er sie in irgendeiner Wut-Auseinandersetzung genannt. Sie waren erstmal Abgeordneter im Deutschen Bundestag.
Ja, ich war entwicklungspolitischer Sprecher und später Sprecher für Rüstungskontrolle.
Da sind Sie in welchem Alter hin? Und
ich war 31, 32 und viele haben geglaubt, ich würde eine richtige Karriere machen. Also ich wurde auch in vielen Ländern sehr hochrangig empfangen, obwohl wir in der Opposition waren. Weil die Regierungschefs, ob das Indira Gandhi oder irgendwelche Könige waren wie Faisal aus Saudi-Arabien, immer glaubten, ich würde mal Minister. Aber es war ein grandioser, die dachten, es würde was aus mir.
Wie kam es zu dieser Einschätzung? Weil die war ja nicht ganz aus Versehen.
Also das muss man der Sprecher hat eigentlich immer eine Chance, der Sprecher für ein Gebiet anschließend Minister zu werden. Was die nicht wussten, ist, dass ich mir den Luxus erlaubte, auf Kriegsfahrten mit Kohl mich zu bewegen. Das heißt, ich habe mich ständig mit Kohl gezankt.
Sie waren für die CDU da, aber trotzdem war der große Chef sozusagen Ihr Gegner. Gute Situation.
Ich habe ihm widersprochen häufig und das wollen große Männer nicht so gerne. Aber ich beschwere mich auch nicht darüber. Das war der Preis der Freiheit, dass ich immer gesagt habe, was ich denke. Manchmal war es häufig was richtig, manchmal war es auch falsch. Und dann können Sie nicht erwarten, dass der Mann, den Sie kritisieren, Sie anschließend ernennt.
In ein Ministeramt hebt,
oder versenkt.
Ja.
In ein Ministeramt versenkt. Es gibt viele starke Persönlichkeiten, die waren, nachdem sie Minister wurden, plötzlich keine starke Persönlichkeit mehr. Weil sie jeden Tag sich anpassen mussten und jeden Tag ihrem Chef gesagt haben, was er für ein toller Kerl sei. Und das habe ich ihm nie gesagt. Und ich finde das gut. Das hat mir sehr gut getan. Im Widerspruch wird man stärker. Aber ich hatte auch bittere Stunden.
Und diese Zeit im Deutschen Bundestag, wo Sie schon durch alle möglichen Länder gereist sind und so weiter, was hat Sie denn von dem Menschen Jürgen Todenhöfer damals zu dem Menschen heute gemacht? Was ist der Auslöser dafür, dass Sie inzwischen als Buchautor durch die Welt reisen und den Krieg anprangern? Was war der Auslöser? Sie haben ja großartig auch Diktatoren zum Teil schon auch getroffen in dieser Bundestagszeit. Was war der Auslöser?
Ja, es gibt ja in der Dritten Welt fast nur Diktatoren. Oder viele. Ich konnte nichts dafür, dass ich Allende nicht treffen konnte, sondern dann Pinochet an der Macht war. Aber bei dem habe ich halt dann 4.500 Gefangene rausgeholt. Das waren Marxisten, Kommunisten.
Das wollte ich wissen. Wie ist denn das gelungen?
Mit dem hat auch keiner geredet.
Aber warum sind Sie hingefahren? Was war der Auslöser?
Ich kam von einem Gespräch in Kuba und war dort der erste Abgeordnete nach der Aufnahme diplomatischer Beziehungen mit Kuba, der nach Kuba ging. Das durfte man ja auch nicht machen. Ich habe Fidel Castro nicht getroffen, aber ich habe eine ganze Nacht mit seinem Bruder verbracht. Bei Wein.
Raul.
Nein, das war Ramon.
Ramon, okay.
Bei Rotwein und Ziegenkäse. Und das war ein mit Dieter Grundzucker. Und es war einfach toll. Und auf dem Rückweg wollte ich nach Chile und dort eigentlich die christlich-demokratischen Ex-Präsidenten und dann den zukünftigen, also Eduardo Frei und Alvin, der eine war es gewesen, der andere würde es werden. Und auch parallel habe ich mich darum gekümmert, ich wusste, dass es 4.500 Gefangene gab in Chile, ob ich ein Gespräch mit Pinochet kriegen könnte. Und Pinochet hat mich dann, es war Ostern, an seinen Feriensitz am Südzipfel von Südamerika, da war es schweinekalt, eingeladen. Und dort haben wir 2 Tage hart verhandelt über die Freilassung von Gefangenen. Die wurden zwar dann nicht sofort freigelassen, aber nach einem halben Jahr waren alle frei. Und insofern hat es sich das gelohnt.
Aber erklären Sie mal, wie, also
da sitzt ja, ein ich Mann kann ja auch nichts dafür, ich weiß das ja nicht, warum.
Aber wie haben Sie es denn gemacht? Also Sie fahren dahin, Sie haben doch bestimmt auch
Sorgen. Ja, ich war aber entwicklungspolitischer Sprecher und die haben gedacht, ich würde mal was. Und die wussten ja nicht, dass ich nie was werden würde.
Okay, und dann sind Sie hin und haben, aber wie verhandelt man mit solch einem Menschen und dann über so viele Menschen? Also wie macht man das?
Ja, der Mann, also Pinochet hatte eine, das war schwierig, war ein Offizier und ich bin nicht der Offizierstyp. Die Leute sehen mich ja jetzt nicht, aber ich bin nicht so der Typ, der hatte eine sehr schnarrende Stimme und hielt mir einen Vortrag, dass er die westlichen Demokratien für korrupt, käuflich hielt und dass er ein überzeugter Freund Preußens sei. Und dann habe ich ihm erzählt, dass ich in meinem Wahlkreis Friedrich der Große liege auf der Hohenzollernburg und mein Sohn Friedrich heiße. Da waren die Türen offen. Und der kam dann immer mit dem Offizierswort und ich habe ihm dann gesagt, denn Friedrich der Große hat seine Gefangenen freigelassen. Friedrich der Große hat Pressefreiheit in Deutschland eingeführt. Und das müssen Sie, wenn Sie schon Preußen gut finden. Und ich habe ihn da etwas schwindlig geredet.
Offenbar, ja.
Und merkwürdigerweise, ich habe ihn an seine Ehre gepackt. Ich habe gesagt, das ist unehrenhaft. Sie haben vielleicht harte Gegner, Marxisten, die Sie töten wollten. Es gibt keinen Neuanfang mit Chile, wenn sie die Leute nicht freilassen. Und was mich sehr stark beeindruckt hat, es gibt 2 Sachen, die mich sehr stark beeindruckt haben. Eine Sache, die Sie jetzt völlig überraschen wird, ich habe eine fast Freundschaft geschlossen mit dem obersten Feldmarschall der Sowjetunion, Akhromejew. Über den können Sie im Spiegel viel lesen. Das war ein für mich erstaunlich, dass der oberste sowjetische General, der gegen meine Freunde in Afghanistan Krieg führte, dass das ein feiner Mann war. Ein sensibler Mann, der zuhörte. Wir haben zusammen gegessen und ein paar Monate später haben wir uns wieder, habe ich gesagt, Sie müssen aus Afghanistan raus. 90% der Bevölkerung sind gegen die Russen. Und ein paar Monate später haben wir, weil wir uns so gut verstanden, wieder getroffen, wieder gegessen. Da habe ich gesagt, Sie müssen nach Hause. 95% der Bevölkerung sind gegen Sie. Da habe ich gesagt, das letzte Mal haben Sie noch gesagt 90. Und ich habe dann plötzlich festgestellt, dass auf der Seite des Feindes auch anständige Menschen sind. Und ich habe so viel mit ihm über Afghanistan sprechen können und gesagt, das hat keinen Sinn. Dieser Mann hat übrigens ein tragisches Ende genommen, als dann das sowjetische System gegen Jelzin geputscht hat, ist er in sein Dienstzimmer im Kreml gegangen und hat sich erschossen. Weil er sagte, ich kann nicht jetzt einfach dem nächsten Regime auch dienen, ich möchte nicht mehr da sein. Aber mich hat berührt und nachdenklich gemacht, dass auf der Seite dessen, was ich damals als Feind ansah, nämlich die Sowjetunion, offiziell das Reich des Bösen, jetzt sind die Reiche des Bösen allen im Mittleren Osten, weil da viel Öl liegt, dass dieser Mann ein nachdenklicher, feiner Mann sein konnte. Und ich habe jetzt vor ein paar Tagen mal im Spiegel nachgelesen, eine Reportage über ihn, da haben die Amerikaner ihn eingeladen, die waren auch sehr beeindruckt von ihm. Und das Zweite, was mich beeindruckt hat, war, ich ging durch Krankenhäuser in Afghanistan und Pakistan und sah dort sterbende Kinder. Ich sah dort Kinder, die man nicht mehr versorgen konnte. Da lagen die Muskeln offen, da hatte man kein Verbandszeug. Da strich man nur mit irgendeiner Jodpaste drüber. Und dieser Geruch der Krankenhäuser und dieses Elend der Kinder und der daneben stehenden Mütter, die gar nicht mehr weinen konnten, das hat mich so tief geprägt. Und ich war dann auch einmal in einem Krankenhaus in Peshawar und da lag ein Junge, der hat mit 18 Schülern in Afghanistan unterrichtet. Und dann haben die Russen eine Brandbombe abgeworfen. Und daraufhin verbrannte der fast völlig. Der hatte den Körper zu 70% verbrannt und er lag in dem Krankenhaus mit so einem Lederhelm auf, weil er fror. Er wog noch 28 Kilo. Drei seiner Arme, Beine waren versteift. In seinem Knie war ein Loch in der Größe so groß, dass man durchschauen konnte. Und der hatte vielleicht noch nach Aussagen des Ärzten 14 Tage zu leben. Und ich konnte es einfach nicht mehr ertragen und habe mich umgedreht und bin rausgegangen. Und als ich die Tür gerade zumachen will, höre ich wieder etwas flüstern. Der hatte kein Wort gesagt. Der Kopf war unverletzt. Und dann habe ich den Arzt gefragt, was hat er gesagt? Aber ich wollte eigentlich weg. Und er sagt, er hat gesagt, nimm mich mit. Und dieser Satz war wie ein Wurfhaken. Ich habe den nicht mehr weggekriegt. Und ich habe den Jungen dann, und das war in der Zeit der Rüstungskontrolle, wo also alle dachten, hallo, der ist ein Falke. Ich war nie mehr Falke als Helmut Schmidt, der die Nachrüstung ja beschlossen hat. Und ich habe ihn dann 14 Tage später, habe ich den Präsidenten von Pakistan angerufen. Wir bekamen keine Landeerlaubnis für den deutschen Rettungsdienst. Nach Tübingen ausfliegen lassen. Dort wurden ihm etwa 10-mal die Knochen gebrochen. Er bekam künstliche Haut, er bekam die Haut eines Motorradfahrers. Und nach 2 Jahren ist er stolz auf Krücken nach Hause, nach Afghanistan zurückgekehrt. Er wollte eigentlich eine Krankenschwester heiraten in Deutschland. Das habe ich gesagt, das machst du nicht. Du bist ein Held in deinem Land, hier bist du nichts. Und jetzt ist er zurück und hat 6 Kinder, 3 Buben und 3 Mädchen. Und ich war in den 2 Jahren jede Woche einmal bei ihm und habe das ganze Leid dieser Erde ertragen. Mir ist immer schlecht geworden, weil die haben ihm den Kopf geschält, und um da kleine Hautinseln zu finden. Es war alles ganz schlimm. Aber für mich war klar, ich mache bei dieser Lüge Krieg nicht mehr mit. Und ich werde jedem in den Arm fallen, der sagt, wir müssen jetzt eine humanitäre Intervention machen, weil es ihm eigentlich nur um Öl geht. Es gibt ja keine humanitären Bomben. Und die Bilder von Abdul hieß er, haben mich so geprägt. Und eben dieses zweite Erlebnis mit Akromejew, dass man selbst mit Feinden viel sprechen sollte und dass man auch viel erreichen kann. Und das war mir eine Lehre. Und als ich irgendwann jetzt dann aufgehört habe mit in den Medien, da habe ich gedacht, so, du hast jetzt eine bestimmte Zeit, ein Spiel geht 90 Minuten, wie ein Fußballspiel, ich spiele ja jeden Samstag Fußball. Und was hast du denn eigentlich gemacht dann in deinem Leben? Und dann habe ich ein paar Entscheidungen noch konsequenter getroffen. Das heißt, ich habe weit über die Hälfte meines Vermögens verschenkt an alte Menschen in München, die durch Studenten betreut werden, und habe Waisenhäuser gebaut. Im Kongo habe ich Krankenhaus für HIV-infizierte Kinder gebaut, und das Honorar meines Buches Du sollst nicht töten geht an syrische Kinder, die keine Beine mehr haben, keine Arme mehr haben. Den besorgen wir Prothesen. Und ich finde das alles gar nicht so toll. Das klingt jetzt so sensationell, und habe den pakistanischen Präsidenten angerufen. Das ist nicht schwer.
Und man muss es nur tun, offenbar.
Ja, aber es gibt Leute, die sagen, dem glauben wir kein Wort, das ist irgendein Trick. Und dann gibt es Leute, die sagen, boah, ist das toll. Ich finde, ich konnte viel geben, weil ich viel hatte. Ich war wohlhabend. Aber ich kenne ganz viele Männer und Frauen, die ganz wenig haben und die sich um den kranken Nachbarn kümmern oder die sich um die Immigrantenfamilie in der Nähe kümmern. Die haben nichts und nehmen ihr bisschen Freizeit, um sich um Kranke oder um Sterbende zu kümmern. Die machen viel mehr, weil die haben nichts und geben was. Ich hatte viel und habe von dem vielen, was ich gegeben habe, was hergegeben. Und eigentlich mache ich das aus Egoismus, weil Schenken schön ist. Ich habe zum Beispiel Schwierigkeiten, mir was schenken zu lassen. Aber vielleicht einer der schönsten Augenblicke meines Lebens, wenn ich mal Begegnungen mit die großen Lieben meines Lebens auslasse. Einer der schönsten Augenblicke meines Lebens war, wir haben ein Krankenhaus, ein Waisenhaus gebaut für die Kinder von Kundus, die dieser deutsche Oberst Klein, der daraufhin dann zum General befördert wurde, deren Eltern, das ist eine der großen Schanden unseres Landes, das ich ansonsten toll finde. Diese Kinder haben Brüder verloren, Väter verloren, Geschwister verloren. Und für die habe ich das schönste Kinderheim in Kabul gebaut. Also es gibt mit einem riesigen Bolzplatz. Und da sind wir letztes Jahr hin. Und als ich dann auf den Platz kam, die Kinder sind zwischen 11 und 13, also kleine Möpse. Und die standen da wie die Orgelpfeifen und riefen, Good morning, Mister! Und diese leuchtenden Augen der Jungs und der Mädchen. Und dann haben wir zusammen Fußball gespielt. Es gibt nichts Schöneres. Meine Mannschaft hat 5-1 verloren. Das war die schönste Niederlage meines Lebens. So, das war schön.
Dr. Jürgen Todenhöfer ist mein Gast bei Koschwitz zum Wochenende. Sie haben das so im Nebensatz erzählt, dass Sie Geld gegeben haben für eine Aktion, dass alte Menschen in München durch Studenten betreut werden. Das hat ja eine Geschichte. Eine ganz ernste, die mit Ihrem Sohn zusammenhängt.
Meinem Bruder.
Oder Ihrem Bruder, Entschuldigung.
Ja, ist, was dasselbe ist, ja.
Der Auslöser war, der hatte einen Spitznamen, Argo.
Ja.
Und der war sozusagen der Grund dafür, dass Sie das sozusagen ins Leben gerufen haben. Etwas Ähnliches ist jetzt auch da, möglicherweise habe ich die falsche Information, dass Ihre Tochter Auslöser ist für eine Spendenaktion beziehungsweise für ein Institut, was Sie ins Leben gerufen haben, um Menschen zu helfen. Also es gibt immer irgendwelche Auslöser.
Ja, aber das gibt's ja, das ist ja immer so. Also
es gibt Menschen, die resignieren, sie sind furchtbar traurig, verlieren einen geliebten Menschen und tun nichts. Also was ist in ihnen los,
ja, aber
dass das zu einem Ergebnis führt?
Ja, also bei meinem Bruder, mein Bruder war 20, war großer Idealist, war bei der Bundeswehr und hat einen Panzer an die Wand gefahren und ist durch eine Offiziersprüfung gerasselt und hat sich dann das Leben genommen. Und der war 20. Und ich werde den Verzweiflungsschrei meines Vaters, der 5 Tage vorher zum Senatspräsidenten ernannt wurde und gerade seine Feier vorbereitete, diesen Urschrei eines Vaters, der seinen Sohn verliert, nie vergessen. Und als ich dann so mal im Kopf meine Sachen geordnet habe, ich habe mich ja vorher schon, wie ich sagte, um kranke Leute gekümmert, habe ich diese Unterstiftung der großen Stiftung Sternenstaub Argo-Stiftung genannt, Argo-Stiftung Jung für Alt. Da kümmern sich, ich nenne jetzt runde Zahlen, ungefähr 15 Studenten um knapp 30 vereinsamte, alte, arme Menschen in München. Wir machen, also die bringen denen die ersten Veilchen, die ersten Erdbeeren. Sie bringen ihnen Brezen von der Wiesen mit. Sie gehen mit ihnen in den Zirkus und, und. Das heißt, wir versuchen, das hinzukriegen, dass die letzten Jahre dieser Menschen voller Überraschungen sind und schön sind. Und da wollte ich den Namen meines vergessenen Bruders ehren. Und das Zweite, meine kleinste Tochter, als sie Abitur machte, die hatte ihr ganzes Leben lang schwere Allergien. Wir haben immer gesagt, wenn die Pubertät vorbei ist, sind die Allergien vorbei. Und dann war die Pubertät zu Ende und sie ging nach Mailand, um sich an der besten Uni einzuschreiben. Und am Flughafen brach sie zusammen. Und meine Frau und ich, wir rasten hin. Und da lag sie auf einem Flur, ein Zimmer im Krankenhaus hat sie nicht gekriegt. Und da hat der Arzt gesagt, ihre Tochter hat MS. Multiple Sklerose. Und jetzt ist es schwer zu beschreiben. Man soll auch nicht über den Schmerz der Eltern sprechen, weil der Schmerz der Kinder ist noch größer. Das Entsetzen in den Augen meiner Tochter werde ich nie vergessen. Ich habe dann die ganze Familie, die anderen Kinder zusammengerufen und wir haben uns alle zusammengesetzt. Und dann habe ich Nathalie, die wie gesagt 18 war, dann lange im Krankenhaus lag. MS ist eine Krankheit, die den Körper von innen zerfrisst, in Schüben kommt. Merkwürdigerweise ist sie 28, man sieht noch nichts, aber ich weiß, wo sie mit dem linken Arm, dem rechten Bein und und wie die Schübe sind. Und sie macht Chemotherapie, eine nach der anderen, um diese Krankheit zu besiegen. Aber am Ende ist das sehr schwer. Und dann habe ich Nathalie gesagt, weil ich damals noch richtig wohlhabend war, Nathalie, reise. Du kannst, geh an eine wunderschöne Universität in einem wunderschönen Land. Genieß die Jahre, die das Leben dir noch hat. Und dann sagte sie, sie möchte nachdenken. Und dann kam sie zu mir und hat gesagt, weißt du, es gibt in Deutschland, ich weiß die Zahl nicht mehr, 100.000, über 100.000 multiple Sklerosekranke. Die sind aber nicht wohlhabend, die sind arm. Die können sich, die haben keine behindertengerechte Toilette und die haben, das Auto ist nicht behindertengerecht und, und. Kannst du nicht alles, was du mir geben, schenken wolltest, können wir das nicht denen schenken? Kann ich nicht eine Stiftung haben, wo wir multiple Sklerosekranken in Not helfen? Und ich sage nochmal, für mich ist es leicht, irgendwas herzuschenken. Aber die Nathalie ist für mich eine kleine Heldin, weil die schwerst krank ist und jeden Tag 12 Fälle bearbeitet. Das heißt, sie lässt die Not dieser Menschen auch voll an sich ran. Die fragen sie 1000 Sachen. Und sie hat einen Freund, der sich nicht mehr bewegen kann, der völlig verkrümmt zu Hause liegt und den sie immer wieder besucht. Und sie sieht es an, ich könnte das gar nicht ertragen, dieses Leid ständig zu sehen. Und die hat nichts. Das heißt, sie hat eine Familie, aber die hat eine schwere Krankheit und kümmert sich um andere. Und das finde ich klasse. Ich habe keine schwere Krankheit. Ich bin immer noch nicht arm und ich gebe ein bisschen was davon weg und mache spannende Reisen. Das ist nichts. Das ist gar nichts. Nochmal gegenüber Leuten, die sich um Nachbarn kümmern oder gegenüber Nathalie, die sich um multiple Sklerosen kümmert, statt schöne Reisen zu machen. So, da bin ich voller Bewunderung. Die ist viel stärker als ich.
Dr. Jürgen Todenhöfer ist mein Gast bei Koschwitz zum Wochenende. Sie sind CDU-Mitglied immer noch?
Ja.
Sie sind mal Richter gewesen. Sie sind Buchautor. Sie kommen in der Weltgeschichte herum. Und dann kriegen Sie so mit, große Koalition, Riesenaufregung in Deutschland. Was sagen Sie zu so einem Koalitionsvertrag? Den lesen Sie vermutlich. Und,
ja, ich habe ihn gelesen. Ich habe ihn sogar auf Facebook kommentiert. Also ich möchte nicht der Alleswisser sein, der jetzt zu allem irgendeine gescheite Meinung hat. Ich glaube, dass dort nichts Wichtiges geregelt ist und dass man die kommenden Generationen vergessen hat. Das heißt, es wird jetzt nochmal richtig verteilt. Alle diese verteilten Sachen finde ich schön. Aber wir haben riesige Schulden. Und diese wenn wir nicht vorher pleite gehen, wird die kommende Generation die Schulden bezahlen müssen. Aber daran denken Politiker nicht. Die Demokratie hat einen Grundfehler, eine ich bin überzeugter Demokrat, aber sie hat einen Strukturmangel. Ein Politiker wird immer nur belohnt, wenn er etwas verschenkt an die Wähler. Er wird nie belohnt, wenn er ihnen was wegnimmt oder wenn er sagt, er kriegt es nicht. Und der große Psychologe und Beschreiber der Französischen Revolution, Gustave Le Bon, hat schon gesagt, daran wird eine Demokratie nach der anderen kaputt gehen, weil die Politiker immer verschenken, verschenken, verschenken. Und gibst du meiner Gruppe, gibst du den Rentnern was, dann gebe ich den Müttern was. Und hallo, das ist ihr Geld, das ist mein Geld. Und ich möchte, dass in 50 Jahren auch noch Renten gezahlt werden können. Darüber zerbricht sich keiner den Kopf. Jetzt war die Wahl, demnächst sind wieder irgendwelche Wahlen. Und in 4 Jahren will diese Koalition wiedergewählt werden. Und die haben beide ihre Kundschaft so bedient, dass sie gute Chancen haben, erfolgreich zu sein. Aber ich will da jetzt nicht den Stab brechen. Ich habe als Abgeordneter, war auch stolz, wenn ich was für den Wahlkreis an Land gezogen habe. Da ein Sträßchen und dort eine Turnhalle. Aber das sind Strukturfehler der Demokratie. Was ich bedenklich fand, ist, Steinbrück hat zum Beispiel zu den Waffenexporten in Krisengebiete gesagt, oder unserer Waffenexportpolitik, dass sie wörtlich hochgefährlich und skandalös sei. Und dann habe ich voll auf ihn gesetzt. Und dann habe ich die Koalitionsvereinbarung gelesen zu Waffenexporten. Und da steht halt nur drin, dass man sich dem europäischen Standard mehr anpassen möchte als bisher. Das heißt eigentlich noch mehr Waffenexporte. Und dann habe ich gedacht, schade. Ich habe gehofft, dass wir aufhören, Waffen in Krisengebiete zu liefern nach Saudi-Arabien und in all diese Länder, die dann wieder ihre Waffen in Kriegsgebiete schicken. Aber vielleicht ist es auch gut, dass ich aus der Politik rausgegangen bin. Ich könnte solche Kompromisse nicht schließen. Ich hätte den Koalitionsvertrag wegen einer solchen Sache, wegen der Regelung der Waffenexporte und weil drin steht, wir müssen, sind weiter bereit, uns an Auslandseinsätzen zu beteiligen. Deswegen hätte ich nicht zugestimmt. Und dann hätten alle gesagt, da sind doch so viele andere Sachen drin. Da habe ich gesagt, nein, ich will keine Auslandseinsätze der Bundeswehr. Wofür? Wo? Wo, glaubt ihr, müssen wir Kinder töten, plündern, vergewaltigen, so Kriege führen und die Krankenhäuser füllen, wie wir es bisher getan haben? Wo? Wo hat es was gebracht? Und trotzdem steht es im Koalitionsvertrag drin. Gemacht von meiner Partei und von der SPD.
Tja, ich möchte Ihnen empfehlen, ein Buch zu kaufen. Du sollst nicht töten. Geschrieben hat es Dr. Jürgen Todenhöfer. Aus gutem Grund. Vielleicht ein Weihnachtsgeschenk, jedenfalls was zum Nachdenken. Ich danke sehr für den Besuch.
Ich danke, Herr Koschwitz. Das war ein wunderbares Gespräch. Dankeschön.
Alle Informationen zur Sendung gibt es online auf thomas-koschwitz.de.